Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Me imagino que sería un esfuerzo más allá de mis fuerzas escribir una nueva novela.
Für einen weiteren Roman würden seine Kräfte nicht mehr reichen. Das wusste Mario Vargas Llosa. Schon im vergangenen Jahr, als er seinen jüngsten und letzten Roman vorstellte. Ja, und jetzt heute kam die Nachricht von seinem Tode. Wir haben schon den ganzen Morgen ihn gewürdigt, Mario Vargas Llosa. Und wir wollen das natürlich auch tun, hier in der Lesart. Willkommen dazu. Er war nicht nur einer der größten Schriftsteller seines Landes, seines Kontinents, sondern der gesamten Weltliteratur. Mario Vargas Llosa. Gestern ist er in seiner Heimat Peru gestorben, im Alter von 89 Jahren. Sein literarisches wie publizistisches Werk ist schwer zu überblicken in über 6 Jahrzehnten Autorschaft. Die Auszeichnungen noch weniger. 2010 erhielt er den längst fälligen Literaturnobelpreis neben vielen, vielen, vielen weiteren Preisen. Hören wir Tobias Wenzel, wie er an Mario Vargas Llosa, an sein Leben und Werk erinnert.
Als Mario Vargas Llosa 1936 im peruanischen Arequipa geboren wurde, hatten sich seine Eltern schon getrennt. Er wuchs in Peru und Bolivien auf. Erst mit 10 Jahren lernte er seinen Vater kennen.
Una relación muy difícil con una persona a la que yo sentí siempre.
Das war ein sehr schwieriges Verhältnis. Mein Vater ist mir immer wie ein Fremder vorgekommen, der mich mit seiner Autorität niedergeschmettert hat. Da bin ich vor der verhassten Wirklichkeit ins Reich der Fantasie geflüchtet und habe mir eine Ersatzwelt geschaffen. So lässt sich vielleicht am besten erklären, wie ich zum Schriftsteller geworden bin.
Sein Vater zwang ihn, auf eine Militärschule zu gehen. Die dortigen Erfahrungen des Drills und der Machtstrukturen verarbeitete der Sohn, der zuerst als Journalist tätig war, Anfang der 60er Jahre in seinem Debütroman »Die Stadt und die Hunde«. Ein Kadett wird ermordet und der Mord von den Militärs der Schulleitung vertuscht. Der Roman wurde 3 Jahre nach seinem Erscheinen auf dem Hof derselben Kadettenanstalt in Lima verbrannt, die Mario Vargas Llosa besucht hatte. Mit seinem nächsten Roman »Das grüne Haus« wurde Vargas Llosa gleich zum Autor von Weltrang. Seine Doktorarbeit schrieb er Anfang der 70er Jahre über seinen kolumbianischen Kollegen Gabriel García Márquez. Sie wurden Freunde, bis Vargas Llosa ihm 1976 ein blaues Auge schlug. Beide schwiegen sich bis zu ihrem Tod über den Grund des Streits aus. Beruhte er auf Eifersucht oder auf politischen Differenzen? Der Peruaner hatte sich im Gegensatz zum Kolumbianer von der Idee des Kommunismus losgesagt und rechtsorientiert. 1990 scheiterte Mario Vargas Llosa bei den peruanischen Präsidentschaftswahlen gegen Alberto Fujimori.
Bueno, no hubiera habido la dictadura de 10 años que tuvimos con Fujimori, ¿no?
Unter mir hätte es keine 10-jährige Diktatur gegeben wie unter Fujimori, sondern eine Demokratie ohne Wenn und Aber. Wir hätten die Korruption effektiver bekämpft und die großen sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verringert. Aber wer sich in der hypothetischen Welt bewegen will, der sollte lieber Romane schreiben. Die Fiktion gehört nicht in die Geschichte, sondern in die Literatur.
Rein fiktiv war die Literatur von Vargas Llosa allerdings selten. In seinem grandiosen Roman »Tante Julia und der Kunstschreiber« heiratet ein junger Mann namens Mario seine deutlich ältere Tante. Auch der Autor hatte eine ältere Frau aus der Verwandtschaft geheiratet. Später führte er 50 Jahre lang eine Ehe mit seiner Cousine. 2015 dann gab er die Trennung bekannt. Mit 79 hatte er sich in ein ehemaliges Model verliebt. Paparazzi verfolgten ihn daraufhin.
Das ist ein Albtraum, dem man, wenn möglich, trotzen muss. Diese krankhafte Neugier versucht, in die private Intimität vorzudringen, um herauszufinden, ob das Stoff für einen Skandal hergibt. Die Freiheit wird enorm eingeschränkt, wenn man so von der Klatschpresse belagert wird. Aber meine Arbeit hat das nichts anhaben können.
Vargas Llosa antwortete literarisch mit »Die Enthüllung«, einem Roman über die perfide Macht der Klatschpresse. Allerdings degenerierte das Buch streckenweise zu von Altherrenfantasien geprägter Trivialliteratur. Überhaupt hatten seine letzten Bücher nicht mehr die sprachliche Wucht der frühen Werke. Mit dem Roman »Das böse Mädchen« gelang ihm 2006 allerdings noch eine berührende Liebesgeschichte. Und im folgenden Roman »Der Traum des Kelten« erinnerte er eindrucksvoll an den irischen Freiheitskämpfer Roger Casement, der sich gegen die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung im Kongo und im peruanischen Amazonasgebiet stark gemacht hatte. Damit kehrte Vargas Llosa noch einmal zu seinen großen Themen zurück, dem Widerstand gegen jede Form der Unterdrückung und dem Lob der Freiheit. Sich selbst bezeichnete er politisch dann auch als liberal. Neoliberal nannten ihn einige seiner Kritiker. Unstrittig ist, dass mit Mario Vargas Llosa einer der bedeutendsten Autoren Lateinamerikas gestorben ist.
Tobias Wenzel über Leben und Werk von Mario Vargas Llosa. Und wir sind jetzt verbunden mit einer Frau, die Mario Vargas Llosa gut kannte. Als Hispanistin und Lektorin war sie es, die ihn und viele andere der südamerikanischen Literatur überhaupt nach Deutschland brachte. Michi Strausfeld ist ihr Name. Wir erreichen Sie unterwegs in Barcelona. Guten Morgen, Frau Strausfeld.
Guten Morgen.
Es ist noch gar nicht so lange her, als Sie Mario Vargas Llosa das letzte Mal getroffen haben, Frau Strausfeld. 2021 war das in Paris, als er in die Académie Française aufgenommen wurde. Was war das für eine Begegnung? Sie kannten sich ja schon lange. In welcher Verfassung, welcher Stimmung war der alte Herr?
Er war in wunderbarer Stimmung, denn das war die größte Ehre, die ihm zuteil geworden ist und die kein anderer Autor aus Lateinamerika bekommen hat. Ich meine, Octavio Paz und Mario Vargas Llosa und Pablo Neruda, sie alle bekamen den Nobelpreis, aber keiner wurde in die Académie Française aufgenommen. Und das Ritual dieser Aufnahme war natürlich spektakulär, also nicht nur die prachtvollen Uniformen und alles. Also er war richtig glücklich und sehr, sehr stolz. Es war ein wunderbarer Moment. Aber ich glaube, es war 2023.
Ich habe es nochmal nachgeschaut, was die Académie Française war. Das war 2021. Aber wir müssen uns nicht um Jahreszahlen streiten.
Nein, die Aufnahme war dann 2023.
Sozusagen der Festakt, Sie sehen
der
Sie.
Festakt,
natürlich,
genau.
Da haben Sie die bessere Erinnerung. Ich meine, er war der erste nicht-französisch schreibende Autor, dem diese Ehre jetzt zuteil wurde in Frankreich. Ich meine, das ist schon ein großes weiteres Zeichen für seinen überragenden Rang in der ganzen Welt, nicht wahr?
Ja, unbedingt. Ich meine, er wurde natürlich weltweit gelesen. Auch seine politischen und literarischen Kolumnen, die er 33 Jahre lang jede zwei Wochen publizierte in El País und die nachgedruckt wurden in ganz Lateinamerika und in vielen anderen Sprachen auch. Das alles kam ja zusammen. Also er war ein Weltbürger und er war weltbekannt. Und er ist ja auch für seine Romane als realistischer Schriftsteller ist er ja auch zu allen Lokalitäten hingereist. Also ob das nun die Inseln im Pazifik waren, um das Buch »Das Paradies ist anderswo« zu schreiben, wo es um Gauguin unter anderem geht, oder ob es der irische Freiheitskämpfer ist, dann geht er nach Irland. Also er hat immer akribisch recherchiert und zwar vor Ort.
Wir haben ihn heute in unserem Programm schon mehrfach gewürdigt, auch mit Aussagen von ihm selbst. Und da sagt er einmal, dass die politischen Verhältnisse nicht nur in seinem Land, sondern in ganz Südamerika gut für die Literatur wären, als Stoff, als permanentes Thema, im Gegensatz zu Ländern wie der Schweiz oder Schweden, hat er so launig dazu gesagt. Es ist schon so, Frau Strausfeld, nicht ohne Politik ist sein literarisches Werk nicht zu denken.
Absolut richtig. Und vor allen Dingen hatte er einen abgrundtiefen Hass, kann man fast sagen, auf Autoritäten, was sicherlich auch mit den frühkindlichen Frustrationen mit seinem Vater zusammenhängt, aber auf jede Art von Diktaturen. Also einige seiner Hauptwerke, wie zum Beispiel Gespräche in der Kathedrale, behandelt die Diktatur von General Odría in Peru. Und das ist natürlich auch ein Sprachkunstwerk der Extraklasse, denn es werden bis zu 10 Dialoge miteinander verschränkt und der Leser fühlt sich nie verloren. Also das ist ein absolutes Meisterwerk. Ein anderes Meisterwerk ist natürlich das Fest des Ziegenbocks über die Diktatur von Trujillo in der Dominikanischen Republik. Also damit hat er sich immer intensiv beschäftigt und es nie müde geworden, in Artikeln und in seiner Literatur zu brandmarken.
Wie würden Sie, Frau Strausfeld, ihn denn generell als Literat oder als literarischen Schriftsteller kennzeichnen in diesem großen Chor von berühmten südamerikanischen Stimmen? Was zeichnet ihn aus? Wie sein Stil, was macht seinen Ton aus?
Also jedenfalls hat er nichts zu tun mit magischem Realismus, mit dem Lateinamerika immer belegt wird. Er war ein realistischer Schriftsteller. Von der Wirklichkeit ausgehend hat er seine Fantasien entsponnen und hat der Fantasie breiten Raum eingeflößt und gegeben. Aber das hat er immer wiederholt. Er ist Realist. Und insofern sind seine Romane auch zu lesen als Analysen der politischen Verhältnisse. Ob das nun im dem Roman Der Krieg am Ende der Welt in Brasilien ist, wo er die Sekte, die religiöse Sekte analysiert hat, die einem Prediger blindlings gefolgt ist ins Verderben. Also es ist immer ausgehend von einer ganz spezifischen Art. Und die andere Sache, die ihn natürlich fasziniert hat, ist der Urwald. Also er hat mehrere Romane geschrieben, die im Urwald stattfinden. Und die Magie des Urwalds hat ihn auch über Jahrzehnte beschäftigt, auch so weit, dass er in dem Roman Der Geschichtenerzähler eingedrungen ist in die Mythologie der Indigenen und versucht hat, das zu überarbeiten und aufzuarbeiten und zu verstehen. Also er hatte eine unendliche Neugier und immer wieder kam was Neues. Also das zeichnet sich natürlich in seinem Werk auf. Da gibt es die Krimis, die auch mal einen Liebesroman, auch mal einen erotischen Roman. Aber das Gros seiner Arbeit sind die politisch motivierten Romane.
Nun wäre er aber ja wirklich beinahe sogar peruanischer Staatspräsident geworden. 1990 hat er die meisten Stimmen gewonnen bei der Wahl, in der Stichwahl dann gegen Alberto Fujimori verloren. Wir haben ihn vorhin in dem Beitrag von Tobi Wenzel auch gehört, wie er gesagt hat, na, ich wäre ein anderer Präsident geworden. Mit Fujimori begann ja eine der unseligsten politischen autoritären Phasen in Peru. Vargas Llosa wurde auch zum schärfsten Kritiker. Was würden Sie sagen, was für eine Rolle hat er in der Öffentlichkeit Perus gespielt? War er populär, vielleicht sogar ein Volksheld?
Ein Volksheld vielleicht für gewisse Bevölkerungsschichten, aber natürlich war er populär. Er konnte ja nirgendwo in Peru auftreten, ohne dass sofort eine Traube von Menschen gerufen hat, Don Mario, Don Mario. Ich habe das selber miterlebt im Urwald, wo in einem kleinen Dorf am Rande des Flusses die Leute auf ihn zukamen, Don Mario, Don Mario. Also seine Privatsphäre war in diesem Sinne schon sehr reduziert. Und für ihn war es eben wichtig, wie als engagierter Intellektueller, also er zählt da zur Schule von Sartre, Camus und anderen, Günter Grass in Deutschland, die sich einfach eingemischt haben und davon überzeugt waren, dass ihr Wort Gewicht hatte. Und sein Wort hatte Gewicht. Also da haben die Leute drauf gehört. Und auch wenn er manchmal dann vor allen Dingen in den letzten Jahren wegen einzelner Artikel durchaus angegriffen wurde, weil man sagt, er ist zu neoliberal, er ist zu rechts und so weiter. Also er hat immer die Freiheit verteidigt und die Freiheit des Andersdenkenden.
Ich bin auf das Wort Volksheld auch durch einen anderen großen Schriftsteller gekommen, der ein solcher eben war, Gabriel García Márquez, der Kolumbianer und Weltautor. Wir haben jetzt vorhin schon von dem blauen Auge gehört, dass sie sich mal geschlagen haben, die beiden. Ich meine, wenn es um Rang und Riesenhaftigkeit geht, wird Vargas Llosa oft in einem Atemzug mit Márquez genannt, als ob sie die beiden Größten wären, die das 20. Jahrhundert in der Literatur Südamerikas gehabt hätte. Waren die beiden das? Oder war Vargas Llosa genau auf diesem Rang?
Ja. Also sein Werk ist so umfangreich, dass man es überhaupt nicht überschauen kann eigentlich. Und García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes und Julio Cortázar waren eben die vier Star-Autoren des sogenannten Booms, der in den 1960er Jahren weltweit die Literatur Lateinamerikas auf die Landkarte gesetzt hat. Und zwar jeder auf seine Art und Weise. Mario Vargas Llosa als kritischer politischer Realist, García Márquez, natürlich magischer Realismus ist das Etikett, was an ihm klebt, aber auch er war in vielen Dingen natürlich ganz präzise. Dann Cortázar, die spezielle Fantastik, die er entwickelt hat, die Fantastik um 12 Uhr mittags, und Carlos Fuentes, der ebenfalls ein riesiges Werk hinterlassen hat, auch sehr politisch war. Also das war ein Herrenclub, das ist richtig, aber sie haben unglaublich viel bewirkt, um Lateinamerika politisch und literarisch auf die Weltkarte zu setzen.
Danke Ihnen, Michi Strausfeld. Alles Gute Ihnen nach Barcelona.
Danke.
In Memoriam, Mario Vargas Llosa, der peruanische Schriftsteller und Nobelpreisträger, ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
Straßenkritik.
Ich bin Johanna Sophia Posch und ich bin hier in Leipzig mit Freunden im Park gerade. Ich komme eigentlich aus Halle. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist Juli, August, September von Olga Krasnova. Ich habe es in einem Ruck durchgelesen. Es ging um eine jüdische Familie mit russischen Wurzeln, die auch nach Israel gefahren sind, um ihre Familiengeschichte so ein bisschen aufzuarbeiten. Und ich fand das mega interessant, weil sich die Geschichte der Familie so sehr unterscheidet von meiner Familie. Also ich bin weder jüdisch noch habe ich Migrationshintergrund. Und den Einblick so in diese Familienstrukturen und alles, was damit zusammenhängt, ja, fand ich sehr faszinierend. Es hat mich nicht losgelassen. Ich kann es gut weiterempfehlen. Es ist ein sehr spannendes Buch.
In Leipzig treffen diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und ja, den Auftakt mit einer begeisterten Empfehlung spendiert uns Johanna Sophia Posch. Juli, August, September, der Roman von Olga Krasnova. Den hat Frau Posch gern gelesen. Im Hansa Verlag ist er veröffentlicht. 224 Seiten kosten 24 Euro. Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt gleich die bekannte Radiostimme eines früheren Kollegen hören. Als Literaturredakteur in unserem Haus, als langjähriger Juryvorsitzender beim Bachmann-Wettbewerb, aber auch als Kritiker in Print und Fernsehen, im Radio sowieso, hat er sich einen prominenten Namen unserer Zunft gemacht. Etliche literaturkritische Bücher erschienen wie nebenbei über die Jahre. Was für ein Schriftsteller er aber tatsächlich ist, das zeigt er jetzt in einem über 1000-seitigen Werk. Es heißt Hände zum Himmel über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr. Guten Morgen, Hubert Winkels.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Nicht nur wir, Herr Winkels, sondern die ganze Literaturbranche dürfte baff sein. Solch ein Opus. Wussten Sie schon, als Sie anfingen, dass es dieses Ausmaß annehmen würde? Über 1000 Seiten?
Nein, überhaupt nicht. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo das Schreiben hinführen sollte. Ich hatte auf einmal natürlich nach langjähriger Festanstellung, Arbeit, Kinder, Familie, was auch immer, nie Zeit. Und auf einmal mit dem Überschreiten von 65, hatte ich auch Vorteil, übrigens auch noch Ende der Corona-Zeit, hatte ich auf einmal sehr viel Zeit und habe dann erstmal sehr viel gelesen. Und dann dachte ich irgendwann, Lesen ist ja auch ein produktiver Akt, aber man könnte mehr tun, etwas, was einen mehr erfasst als rezeptiv. Und habe dann angefangen, eine Geschichte zu schreiben, was ich vor Jahrzehnten schon mal gemacht habe. Und war eher so die Idee, meine Geschichte über Dinge, die mir aufgefallen sind oder die mir plötzlich ins Gedächtnis kamen. Und so hat sich das eigentlich aus so einem punktuellen Geschichtenschreiben rausentwickelt und dann wurde das immer soghafter. Ich habe das, sagen ja viele Autoren, aber es war wirklich so nicht mehr gesteuert. Es ist passiert.
Gut, gehen wir mitten rein ins Massiv. Über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer von Gohr. Der Untertitel sagt wenigstens schon aus, dass sie keinen Roman im Sinn hatte. Was es ist, ist nicht in einem Wort zu sagen. Ich versuche es mal so mit ein autobiografisch fundiertes Sachbuch, wobei die Sache vor allem religiös transzendent katholischer Natur ist und als solche natürlich nicht von ihrer Biografie zu trennen. Aber sie führt ja zu einem gewaltigen, die ganze Weltkultur umgreifenden Essay in mehr als 200 Kapiteln. Und Sie nennen Ihr Buch gleich zu Anfang selbst ein Geriemsel. Ein ganz interessanter Begriff. Was meinen Sie denn damit?
Ja, ich bin auf den auch zufällig gestoßen. Geriemsel war ein Kultur- oder kunstwissenschaftlicher Fachbegriff und bezeichnete eine bestimmte Form von Ornamentik, die man schon in der Bronzezeit und so weiter hatte, ein bisschen zu vergleichen mit geflochtenen Haaren. Ja? Also man sieht sozusagen einen Teil der Welle, die geflochten wird, dann ist wieder ein Teil verschwunden, irgendwo anders kommt er wieder raus. Irgendwann weiß man auch nicht mehr unbedingt sozusagen, wo ist das letzte Wellenstück, wie hängt das zusammen mit dem ersten, aber man sieht sozusagen einen Rhythmus in dieser Geriemselbewegung. Das schien mir ein schönes Bild für das, was sich dann unter meiner Hand so langsam zeigte. Ich hatte heterogene Themen, merkte aber, dass ich immer wieder gleiche Motive hatte und konnte über die Motive auf einmal die Verknüpfungen machen, nicht über eine Logik, also nicht über biografische Logik, über so Motivteile. Und auf einmal merkte ich, dass das viel, viel interessanter ist, wenn man über Details Dinge verknüpft, als über die Hauptelemente, die sie signifizieren. So, und dadurch habe ich dann irgendwann also zu diesem Geriemsel gefunden.
Riemseln wir mal los. Sie sind Mitte der 1950er Jahre geboren im Rheinland, im Dörfchen Gohr bei Düsseldorf. Solides, kleinbürgerliches, katholisches Milieu. Von den ersten bewussten Jahren an waren Sie ein frommer Wicht, wie Sie sich selbst beschreiben. Und das hat zum schönsten und schlimmsten Tag Ihrer Kindheit geführt. So nennen Sie den halben Tag, an dem Sie Messdiener sein durften, Herr Winkels. Was ist denn da geschehen?
Als frommer Junge, es hatte damit zu tun, dass der Dorfpfarrer auch Hubert hieß. Und der hat 1955 angefangen in der Gemeinde. Das war seine erste Gemeinde überhaupt. Das war das Jahr meiner Geburt. Meine Eltern bauten ein Haus, weil ich geboren war. Und der erste Akt des Pfarrers, sozusagen sakramentaler Akt, außer Gottesdienst machen, war meine Taufe. Der Pfarrer liebte mich, weil ich Hubert hieß, hüllte mich in sein schönes schwarzen Talar. Und ich war glücklich geborgen darin. Das muss man, es gab sozusagen diesen Moment. Ne? Und von da aus hat sich denn, was war eigentlich die Frage, worauf es hinauslief?
Warum so der Messdienertag so schlimm und ja, so, und so
und
schön
war? Dann war es schon klar, dass ich natürlich Messdiener werden wollte. Das konnte ich aber erst mit einem weißen Alter von 10. Und ich bin dann immer mitgelaufen bei den Fronleichnamsprozessionen, die extrem feierlich waren. Also bis heute würde ich sagen, es gibt kaum was Schöneres. Also das ganze Dorf hat auch mitgemacht. Ja, irgendwie die Eingänge geschmückt, die Felder geschmückt. Und man mit Musik zog man dann durch die Gegend. Und ich wollte unbedingt dabei sein. Und dann hat dann meine Mutter mit dafür gesorgt, dass ich das weiße Kleid holen konnte. Das Messdiener sein hieß einfach das weiße Kleid haben oder eben das weiße Kleid holen. Also das, was man anzieht als Messdiener. Das war der Akt. Und dann haben wir das geholt und ich hatte den und das war natürlich für mich erhebend, weil ich wusste, jetzt am Sonntag kann ich am Altar die kleinen Schellen läuten. Und abends kam mein Vater von der Arbeit, sah das, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm in irgendeiner Form in diesem Zusammenhang, und war völlig kategorisch scharf dagegen und sagte, ihr müsst, meine Mutter musste ja mit, das weiße Kleid sofort zurückbringen. Es war aber schon abends 7 Uhr, und jetzt zum Pfarrer zu gehen, es war kein daran vorbeikommen. Und dann musste meine Mutter mit mir heulendem Bündel und diesem weißen Kleid, das sie wieder so sauber verpackt hat, wie es vorher war, wieder zurück. Und dann war, Gott sei Dank, hat er nur die Haushälterin geöffnet, nicht der Pastor. Und dann haben wir ihr das, ich mit Tränen in den Augen natürlich gegeben, und das war's. Und dann habe ich natürlich lange gerätselt später. Erstmal war ich nur voll Trauer und Zorn, warum mein Vater das gemacht hat. Das ist aber jetzt auch Teil des Buchs.
Dann, das führt zu weit, das ist zu weit Grimsel. Auf jeden Fall ist es interessant, dass in Ihrem Haushalt, also in Ihrem doch katholischen Haushalt, Ihr Vater ein Nietzsche-lesender und zitierender, ja eher kirchenkritischer Mensch war. Ja. Naturgemäß hat die Frömmigkeit auch bei Ihnen im Teenageralter dann so nachgelassen, als der Hubert zum Gorer Hippie wurde. Schöne frühe 70er Jahre, lange Haare, heftige, sogar polizeiauffällige Kifferei und alles in Einklang mit richtig harter Rockmusik, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, heute auch klassisch ikonisch. Damals neu, rau und Eltern schockierend. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren erhebenden Moment Ihrer Jugend, bei einem Alice Cooper Konzert, bei dem Sie in der ersten Reihe standen. Und ich zitiere jetzt mal eine Textstelle. Das Haarwunder von Essen. Ich bin bedient, ich bin entzückt, mein Herz schlägt heftig, ich weiß mein Glück nicht einzuordnen, mein Atem beruhigte sich erst langsam. Herr Winkels, was ist da passiert mit Alice Cooper und Ihnen?
Ja, also jetzt kann ich sagen, was passiert ist. Ich kann aber auch schon mal vorausschicken, warum es überhaupt so bedeutsam war. Das hat mit meiner katholischen Erziehung
auf die Pointe wollte ich eigentlich später
viel
kommen.
Zu tun. Ja, wenn es eine Pointe ist, es ist im Grunde ein semiologischer Hintergrund sozusagen. Aber die Geschichte selber ist einfach die, also ich war noch Schüler, ne? Sonst heute würde ich mich ein bisschen schämen und ich hatte ihn nicht für den größten Rockmusiker, muss ich sagen. Ein bisschen schauspielerhaft, theatral und so. Aber für mich war es damals ein ganz großer, und wir sind da irgendwie in so einem komischen Zebra-Streifen versehenen Zitronen hingefahren. Ich habe die gar nicht zu Ende erzählt, die Geschichte. Die hatte noch so wahnsinnig schöne Folge. Die fand ich zu viel, so unglaubwürdig. Es gibt ja Dinge, die passieren, wenn man die erzählt, glaubt die einem keiner. Also ich erzähle dann die ganze Geschichte. Ich stehe in der ersten Reihe und der hat ja wie so ein Folterkeller, Aufseher, da alle möglichen Gerätschaften um sich und hat so den bösen Geist gespielt und stach dann mit so einem Degen vorne ins Publikum rein. Und ich stand ganz vorne, hatte lange Haare und hatte aus irgendeinem Grund sozusagen die Idee, sozusagen zwischen meinem Hals und den Haaren diesen Degen durchzuführen und dann die Haare sozusagen nach oben zu schleudern. Und das 2-3 Mal, immer haarscharf an meinem Hals vorbei. Anstatt Angst zu haben, war ich völlig entzückt Und das wurde noch getoppt, indem er nachher eine Python auf die Bühne gereicht bekam und diese Python sich um ihn geschlängelt hat, sozusagen. Das war mit der Python gut abgestimmt, auf jeden Fall. Und dann beugte er sich nach vorne und ließ, es liefen auch Kameras, ja, und ließ dann die Python von seinem Hals um meinen Hals laufen und zurück wieder zu seinem Hals. Und das, also mehr Verbindung sozusagen mit einem Star kann es nicht geben. Und auf diese Verbindung, dass die Berührung, die reale Berührung, darauf kam es mir eigentlich beim Erzählen an. Die Geschichte ist auch so schon mit dem Namen Alice Cooper vielleicht spektakulär genug. Aber das war nicht der Grund, warum ich es erzählt habe, sondern weil es mir in dem ganzen Buch um eine Form der Bezugnahme oder auch, ja, das ist kein semantischer Prozess, aber ein semiologischer Prozess. Ich berühre etwas Fremdes und von dem Fremden geht eine nicht richtig kodierte Energie in mich über und prägt mich zutiefst. Das ist ja das, was in Ritualen passiert. Also kannibalistischen Ritualen beim Abendmahl. Es ist ja der unmittelbare Berührung mit dem Stoff. Das ist was anderes, als wenn man das erzählt, wie die Protestanten das tun. Ja? Die predigen das. Aber im Katholizismus berührt man sozusagen die Dinge. Ja? Die Knochen, die Reliquien, die Hostie ist tatsächlich das andere. Und dieses Moment des Berührens hat mich in allen Phasen und allen Sphären interessiert, weshalb ich auch glaube, was Sie sind schnell übergegangen von der katholischen Prägung am Ort zu dem Hardrock-Phase meines Lebens. Aber der Hardrock hatte die genau das auch. Er hat die Leute sozusagen physisch erreicht. Es war eine physische Berührung. Das war, glaube ich, das, was bis heute eigentlich das Geheimnis meines Zugangs zur Kunst ist, dass sie an irgendeinem Punkt physisch werden muss.
Mir hat Ihr Buch imponiert in dieser ist mir doch Schnuppe, ob ihr es versteht oder ob es jemand liest, Haltung. Mir war es zwischendurch dann doch ein bisschen zu viel, Kreuztod und Gruft. Man muss auch sehr kulturkenntnisreich sein und auch ja überaus fremdwortaffin.
Ich habe eine gewisse Verehrung für den Stilisten Sloterdijk. Das ist, glaube ich, die Quelle für dieses, wenn es denn ein Problem ist, für dieses Problem.
Ich musste immer an Theodor W. Adorno denken, an seinen Aufsatz Worte aus der Fremde, wo er alle irgendwo in den Orkus schleudert, die Fremdworte nicht mögen, sagt er, ich hänge halt die Trauben zu hoch. Aber ich danke Ihnen trotzdem auf wirklich ernste Weise für den Schluss Ihres Buches. Man soll den Schluss des Buches nie verraten, aber in diesem Fall darf man es, glaube ich. Da zitieren Sie die Namen und Daten auf 9 Stolpersteinen vor Ihrer Wohnung in Berlin, wo Sie jetzt im Ruhestand hingezogen sind, zum Gedenken an 9 von dort deportierte und dann ermordete jüdische Menschen. Das fand ich so rührend und das hat Ihnen, glaube ich, dieser Schluss, kam der Ihnen auch so per Zufall oder setzten Sie ihn doch ganz bewusst?
Ja, wie Sie ja, es mehrfach, glaube ich, schon bemerkt haben, handelt das Buch gewisserweise von Gräbern und Gruften und Toden und Abschieden. Insofern besuche ich viele Friedhöfe, haben Sie auch schon angedeutet. Und irgendwann wurde mir klar, weil auch eine Dame bei uns im Haus diese Stolpersteingeschichte bei uns in der Gegend organisiert, seit Jahrzehnten schon, wurde mir klar, dass das auch Gräber sind. Dass es Gräber sind für Leute, die keine Gräber haben. Und irgendwie brauchte ich diesen einen Gedanken, den man intuitiv ja sowieso hat, den brauchte ich nur innerlich zu formulieren. Und dann war mir klar, dass ich das sozusagen einreiht in das Buch. Ich hätte es jetzt nicht als Pointe setzen wollen. Ja? Jetzt habe ich auch noch was Wichtiges beizutragen zur Gedenkkultur. Das hätte ich nicht machen wollen. Aber es hat sich für mich tatsächlich aus dem Buch heraus so entwickelt. Ich bin da gelandet und ich gebe ja dem Zufall viel Raum. Das heißt im Titel ja schon. Also den Zufall ist ja für mich natürlich eine Art Geschick, wenn man so will. Der hat mich genau dahin geführt und dann kann ich das auch erzählen, ohne dass das dem Buch fremd zukommt. So mein Wunsch und meine Idee dabei. Wie das jemand liest, ist ja immer noch etwas anderes.
Herr Winkels, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Herr Scholl.
Alles Gute Ihnen auch für die Hände zum Himmel. Das große Buch von Hubert Winkels über Zufall, Schönheit und den Dorfpfarrer in Gohr. Jetzt bei Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 1015 Seiten für 40 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betreten wir jetzt noch eine blutige Kammer in Erzählungen der britischen Autorin Angela Carter nämlich. Sie wurde berühmt mit echt düsteren Geschichten, oft Bearbeitungen von Märchen und Legenden, ziemlich horrorhaft und, das war das Spezielle, mit feministischem Einschlag. Leider ist Angela Carter früh gestorben an einer Krebserkrankung 1992. Sie wurde nur 51 Jahre alt und jetzt gibt es eine Sammlung ihrer Erzählungen in neuer Übersetzung. The Bloody Chamber, die blutige Kammer. Unser Kritiker im Studio ist Maximilian Mengeringhaus. Hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sagen Sie uns doch vorab ein paar Worte zu Angela Carter. Godmother of Gothic Fiction hat man sie genannt. Und kein geringerer als Salman Rushdie hat über sie gesagt, sie war die erste große Schriftstellerin, der ich je begegnet bin. Und sie war eine der besten, treuesten, wahrheitsliebendsten und inspirierendsten Freundinnen, die man haben kann. Sehr rührend. Was war sie denn für eine Schriftstellerin, diese Angela Carter?
Also was man sagen kann, ist, dass Angela Carter sowas wie eine personifizierte Frischzellenkur ist für die doch eher prüde, ein bisschen verschnarchte britische Nachkriegsliteratur. Da hat sie wirklich neuen Wind reingebracht und das mit einer Reihe Romanen schon ab den mittleren 60er Jahren, die alle wirklich für sich so ein kunterbunter Karneval sind. Die sind erotisch aufgeladen, sehr sprachverliebt, grenzensprengend alle für sich, was die literarischen Konventionen anbelangt. Damit flog die Autorin aber immer so ein bisschen unterm Radar, bis dann 1979 die erwähnte Geschichtensammlung, die wir heute besprechen dürfen, erschienen ist, The Bloody Chamber. Da hat sich wirklich die konservative Literaturkritik ziemlich dran gestoßen, aber es ist direkt zu einem Publikumserfolg geworden, hat die Autorin berühmt gemacht und heute ist diese Ausgabe ein ziemlicher Klassiker.
Und warum? Welche Geschichten lesen wir hier?
Es sind insgesamt 10 Erzählungen, die haben eine ganz unterschiedliche Länge. Die kürzeste ist 2 Seiten lang, die längste und erste 60 Seiten. Was das Ganze zusammenhält, ist, dass es alles Adaptionen sind. Also Umschreibungen und Überschreibungen berühmter Vorlagen. Wir haben Goethes Erlkönig einmal im Hintergrund, Alice im Wunderland. Dann aber zumeist Stoffe und Motive aus so westeuropäischen Märchenkontexten. Zum Beispiel den gestiefelten Kater, das Schneewittchen oder Rotkäppchen. Was man sagen kann, ist, so hat man diese Bearbeitung auf jeden Fall, diese Märchen noch nie gelesen. Das hat mit dieser bekannten Bildungshuberei solcher Anverwandlungen, die es oftmals gibt, wirklich gar nichts zu tun hier.
Aber erzählen Sie doch mal genauer. Ich meine, wie entfaltet sie denn, ich meine, gerade diese alten Märchen, die jeder so im Kopf hat, diese Sagen, was genau macht sie denn da?
Also die wirbelt das komplett durch. Nach allen Regeln der Kunst, die ihr zur Verfügung stehen, das sind viele und die bricht sie dann auch wieder. Man kann das vielleicht an dieser titelgebenden Auftakterzählung einmal festmachen, die blutige Kammer, da geht es um den frauenmordenden Ritter Blaubart. Und alleine die Charakterisierung, wie diese Figur, dieses Marquis, dieses Ritter Blaubart eingeführt wird, ist großartig. Der müffelt nämlich so 2 Meilen gegen den Wind, dem sind immer so schwere Schwaden von Geruch, Leder, Gewürzen, die eilen voraus. Der raucht Zigarren dick wie ein Babyarm und hat, Zitat, Augen dunkel und regungslos wie jene, die Ägypter auf ihre Sarkophage malten. Das sagt alles das potenzielle nächste Opfer von ihm. Das ist eine 17-jährige Ich-Erzählerin. Die ist aber bei weitem nicht so naiv, wie der Blaubart seine Opfer eigentlich mag. Diese ganze Bearbeitung nimmt unerwartete Wendungen, ein irrwitziges Ende. Angela Carter zeigt hier ihr ganzes Können. Das ist ein ziemlich wilder, abgedrehter Genre-Mix.
Aber wo würde man sie denn dann eventuell einordnen? Ich meine, zählt sie dann eher so zur klassischen feministischen Literatur der 60er, 70er Jahre oder eher zu Horror and Crime? Oder ist das was ganz Eigenständiges, vielleicht auch Einzigartiges?
Also das ist wirklich was Einzigartiges, finde ich. Wenn man aber jetzt draufschaut, auch so ein bisschen in der Perspektive, wie hier Tradition und Popkultur nebeneinander stehen, Schauerromantik und Comics, dann kann man sagen, ist das im besten Wortsinne postmodern. Denn hier werden wirklich Gräben übersprungen, Grenzen überwunden. Die feministischen Impulse, die gibt's hier, die sind in den Perspektiven drin, auch in diesen bröckelnden Rollenbildern. Aber Angela Carter ist wirklich eine eigenwillige Autorin gewesen. Die hat keine Agenda verfolgt, die war wirklich ein sehr, sehr eigenwilliger Kopf. Und vor allen Dingen, und das macht so Spaß an der ganzen Sache, eine ganz tolle Sprachakrobatin, die wirklich viele Stilregister bedienen konnte. Das sieht man zum Beispiel im Erlkönig, da schreibt sie über so nachmittägliches Herbstlich. Es strich mit nikotinbefleckten Fingern über den Wald, die Blätter glänzten. Ein kalter Tag im späten Oktober, wenn welke Brombeeren wie ihre eigenen mürrischen Gespenster an den farblosen Sträuchern baumeln. Das ist völlig drüber, das ist Metaphern verliebt und parfümiert. Und als die Autorin damit mal konfrontiert wurde, hat sie die schöne Antwort gegeben, so fucking what? Und das finde ich großartig und man sieht den Spaß der Autorin und das macht es auch beim Lesen.
Völlig drüber, so fucking what. Ich meine, sie wurde früh und eigentlich immer viel übersetzt ins Deutsche, die Angela Carter. Ich gestehe, dass ich trotzdem den Namen nur aus der Ferne gekannt habe. Ist das jetzt die Chance, Angela Carter zu entdecken, genau mit diesem Buch?
Also bitte gern. Also die Blutige Kammer ist ein ganz toller Einstieg dafür und es ist vor allen Dingen eine super tolle Ausgabe, die der Suhrkamp Verlag hier zusammengestellt hat. Denn die Übersetzung ist wirklich fetzig. Das Buch ist schon mal übersetzt worden, Anfang der 80er. Diesmal hat das aber deutlich mehr Schmiss. Es gibt schöne, stimmige Illustrationen dazu und auch ein wirklich witziges Nachwort. Das ist eine klasse Comeback-Starthilfe. Es gibt ganz tolle Übersetzungen aus den späten 80ern und frühen 90ern von Joachim Kalka. Die kann man vielleicht auch nochmal auflegen oder man macht einfach mit der Übersetzerin jetzt, der Lyrikerin Maren Kames, weiter. weiter. Die hat diese poetische Schnoddrigkeit ganz toll drauf. Da haben sich zwei gefunden.
Die blutige Kammer. Erzählungen von Angela Carter. Jetzt neu übersetzt von Maren Kames, wie gehört, mit Illustrationen von Julia Kissinger. Ein Nachwort von Mitu Sanyal gibt's auch noch. Alles auf 237 Seiten für 25 Euro. Maximilian Mengerhaus hat uns die Aufgabe vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung und mehr lesen hören wir in Ruhe immer nach, ganz leicht unter www.deutschlandfunkkultur.de oder auf unserer App.